Radio Oldtimer Specials.
Berardino, ein Junge und sein Autotraum. Diese Serie erzählt die Geschichte eines Traumes, der vor 54 Jahren begann. Im Jahr 1961 träumte ein 17-Jähriger, wie viele Jungs, von einem eigenen Supersportwagen, einem Ferrari 275 GTB oder einem Ford GT40. 5 Jahre später begann er mit dem Studium der Kfz-Technik. Parallel dazu machte er sich an die Realisierung seines Traumes. Johannes P. Paulussen aus Neuss, Konstrukteur und Autor, schildert auf spannende Weise, wie sein Traum Realität wurde. Sie hören heute die 3. Folge unter dem Titel »Es geht zur Sache« – Herstellung von Bodenplatte, Armaturenbrett und Radkästen.
Wie der Titel des Beitrags sagt, geht es in diesem Projekt Berardino, wie Sie wissen, war dieser Name für das Auto zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gefunden, endlich zur Sache. Das bedeutete konkret, dass nun erstmals Teile des Autos in Angriff genommen wurden, die naturgemäß auch heute noch am fertigen Auto zu sehen sind. Nachdem feststand, wie groß das Auto werden würde, welchen Radstand es bekommen würde und vor allem, nachdem das Fahrgestell vorhanden war, konnte es nun wirklich losgehen. In jeder Beziehung. Beim Fahrgestell waren Vorder- und Hinterachse im Bereich der Türschweller über stabile Kastenprofilrohre verbunden. Eine Bodenplatte war nicht vorhanden. Also begann ich folgerichtig mit der Konstruktion und dem Bau der Bodenplatte. Das Auto sollte insgesamt sehr strömungsgünstig werden, also war es ebenso folgerichtig, dass diese Bodenplatte von vorne bis hinten absolut eben und glatt werden sollte. Jetzt stand ein weiterer Schlüsselmoment an. Sollte das Auto doch ein Kunststoffauto werden? Ja, mit dieser Bodenplatte wurde das erste Teil des Autos aus Kunststoff hergestellt. Dieser Kunststoff, der gemeinhin als GFK bezeichnet wird. GFK für glasfaserverstärkter Kunststoff, ein sogenannter Verbundwerkstoff aus Glasfasern, die mit Harz getränkt sind. Diese Glasfasern sind es, die im Wesentlichen für die Stabilität des Werkstoffs sorgen. Es ist doch heute noch die einzige Methode, mit der ein Selbstbauer große Teile wie zum Beispiel eine ganze Autokarosserie herstellen kann. Und ich kam erstmals mit dieser Fertigungsmethode in Berührung, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Verfahren selbst ist zwar einfach. Nötig ist nur ein wenig handwerkliches Geschick, aber viel Geduld im Ertragen von klebrigen Fingern und juckender Haut.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Das mit den klebrigen Fingern und der juckenden Haut muss erklärt werden. Am besten geht das mit der Beschreibung, wie dieses Herstellungsverfahren funktioniert. Benötigt wird zunächst eine Form aus einem stabilen, verwindungssteifen Material wie Holz, Gips oder Metall. Diese Form muss in der Regel erstmal vorher mehr oder weniger aufwendig hergestellt werden. Auf diese Form wird dann der Werkstoff GFK aufgebracht auf folgende Weise. Die Form wird mit dem flüssigen Harz, im Allgemeinen ist das Polyesterharz oder Epoxidharz, eingestrichen und zwar mit einem Pinsel oder einer Rolle, vergleichbar mit einer Tapezierrolle. Dann wird die Glasmatte, im Lieferzustand weiß und beweglich, auf diese eingestrichene Fläche aufgelegt und mit dem Pinsel bzw. der Tapezierrolle so tief in das Harz hineingedrückt, bis die Glasmatte durchsichtig wird und man sehen kann, dass keine Luftblasen eingeschlossen sind. Fertig. Wenn das Material durchgehärtet ist, je nach Temperatur dauert das einige Stunden, kann das gefertigte GFK-Teil nun selbst stabil genug von der Form abgenommen werden. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Form vor dem ersten Auftrag des Harzes mit Trennwachs eingerieben wird, damit das herzustellende GFK-Teil nach dem Aushärten nicht an der Form kleben bleibt. Das würde zudem auch noch die Form zerstören. Und das will man ja auch nun wieder nicht, denn die Form bleibt in der Regel wiederverwendbar zurück. Der Werkstoff GFK gehört zu den sogenannten Zwei-Komponenten-Materialien. Das heißt, vor der Verarbeitung wird das Harz mit einer genau dosierten Menge Härter zusammengerührt. Die zwei Komponenten sind also das Harz selbst und der Härter. Das Harz ist im flüssigen Zustand äußerst klebrig, etwa vergleichbar mit dem allseits bekannten Honig. Das Auflegen der Glasfasermatten erfolgt mit den Händen. Und natürlich kann man bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen, sodass die Finger nicht so schnell mit dem Harz in Berührung kommen. Die Glasmatten wiederum sind relativ lose gebunden und verlieren schon mal einzelne Fasern, die dann nicht dahin wandern, wo sie hingehören, nämlich auf die Form. Wenn man im Rahmen des Projekts über 200 Liter Polyesterharz und mehr als 250 Quadratmeter Glasmatte verarbeitet, kommt es schon mal häufig vor, dass man seine Hände von Harz und Glasfasern säubern muss und dass es danach trotzdem noch überall juckt. Wer schon mit dem Werkstoff GFK gearbeitet hat, wird das gerne bestätigen, sicher mit einem leichten Schmunzeln. Allein vom Erzählen juckt's bei mir schon wieder überall.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Nun konkret zur Bodenplatte. Sie war als eine ebene Fläche mit glatter Oberfläche vorgesehen, zwischen den Rädern in Länge mal Breite, rund 4 Quadratmeter groß. Als Modell für diese Bodenplatte diente eine entsprechend große Holzplatte. An den Seiten der Bodenplatte wurden die vorher separat hergestellten Schwellerleisten angebracht, konkret mit rund 3 cm überlappenden Glasfaserstreifen festgeharzt, also festgeklebt. Diese Einheit wurde schließlich mit rund 6 cm breiten Glasfaserstreifen an das Längsprofil des Rahmens festgeklebt. Der Rahmen selbst war vorher mit Glasfasermatten umwickelt worden und eingeharzt worden. Auf diese Weise wurde eine stabile Verbindung zwischen dem Fahrgestell und dem Unterteil des Autos hergestellt. Selbstverständlich war die aus der Zeichnung, speziell aus der Schnittansicht ersichtliche Fahrzeugbreite ebenso wie die künftige Bodenfreiheit des Autos nun zu berücksichtigen. Die erwähnte Holzplatte diente also als Form, genauer gesagt als Negativform. Ihre Oberfläche war naturgemäß glatt. Folglich würde die Bodenplatte als Fertigteil genauso glatt werden. Soweit so gut, aber ein paar Kleinigkeiten sind noch wichtig, damit das Arbeitsergebnis auch gut wird. Zunächst muss das gemacht werden, was bei der GFK-Fertigung immer gemacht werden muss. Die Holzplatte muss kräftig eingewachst werden, damit das fertige GFK-Teil später nicht an der Form kleben bleibt und sich also relativ leicht abtrennen lässt. Hier hat sich ganz normaler Bonawachs sehr gut bewährt. Zum anderen muss die Form als erstes eine Harzfeinschicht bekommen, die sogenannte Gelcoat. Sie soll abgebunden sein, also nicht mehr weich sein, wenn mit dem eigentlichen Aufbau der Glasfaserlagen begonnen wird. Der Sinn dieser Gelcoat ist zunächst ein technischer. Die Oberfläche des GFK-Teils besteht damit aus einer ausreichend festen Schicht, die keine störenden Glasfasern nach außen dringen lässt. Zum anderen kann auf dem farbigen Untergrund, denn diese Gelcoat wird eingefärbt, dazu komme ich später noch, kann also leicht festgestellt werden, ob zwischen den einzelnen Glasfaserlagen noch Luftblasen eingeschlossen sind, die die Stabilität des Werkstoffs natürlich beeinträchtigen würden. Zu all dem kommt noch ein nicht zu vergessener kosmetischer Grund. Die Gelcoat kann in der gewünschten Farbe eingefärbt werden, So dass das GFK-Fertigteil schon fast aussieht wie lackiert. Berardinos Karosserie, dazu komme ich später, hat eine rot eingefärbte Gelcoat. So kam es, dass das Auto von Anfang an rot aussah. Richtig lackiert wurde es aber erst Jahrzehnte später. So viel sei schon vorweggenommen. Zu der Konstruktion der Bodenplatte muss noch gesagt werden, dass sie aus Stabilitätsgründen in Sandwich-Bauweise ausgeführt wurde. Das heißt, oben und unten hatte sie eine ca. 5 cm dicke GFK-Platte. Diese beiden Platten waren mit Schaumstoff verbunden. Insgesamt war die Bodenplatte ungefähr 2 Zentimeter dick. Nur an den Stellen, wo die Sitze vorgesehen waren, ist nur die untere 5 mm starke GFK-Lage vorhanden, damit die Insassen möglichst tief sitzen, das Auto selbst also möglichst niedrig werden kann.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Nachdem die Bodenplatte am Fahrgestell befestigt war, kam nun das Armaturenbrett an die Reihe. Das Armaturenbrett hat bei jedem Auto eine ganz besondere Bedeutung. Bei einem Sportwagen ist es aber weit mehr als das, was die Bezeichnung Armaturenbrett aussagt. Hier ist es das, womit sich ein Sportwagen ebenso empfehlen kann wie mit seinem äußeren Erscheinungsbild oder seinen Fahrleistungen. Bei einem Sportwagen ist der zweite Blick abonniert auf das Armaturenbrett mit Lenkrad und Schaltknauf. Jeden Betrachter interessiert schnell, wie die Kommandozentrale, das Cockpit, aussieht. Gerade bei einem Supersportwagen ist die Affinität zum Flugzeug und damit zum besonderen Erstrebenswerten unmittelbar vorhanden. So lag es sehr nahe, dass ich meinen Traumsportwagen entsprechend ausrüsten würde. Ich hatte es ja selbst in der Hand. Für mich war es damals ein Credo, alle Instrumente in der Fahrzeugmitte anzuordnen. Das hatte bei meinem jetzigen Projekt auch einen plausiblen Grund. Die vorgesehenen großen Instrumente würden dem Fahrer die Sicht versperren, wenn sie in dem niedrigen Fahrzeug hinter dem Lenkrad angeordnet würden. Kurioserweise hatte ich in allen Autos, die ich von Anfang an während der Entstehung von Berardino selbst gefahren habe, diese mittige Anordnung der Instrumente realisiert. Deshalb also Credo. Das war zunächst ein Victoria Spatz, dann ein NSU Sportprinz, gefolgt von einem Austin Froschauge. Dazu waren auch bei diesen Autos schon einige Umbauten nötig gewesen. Die Instrumente sollten also mittig in einem großen Schacht untergebracht werden. Rechts und links sollte das Armaturenbrett flügelartig weitergehen. Alles sollte von einer breiten Mittelkonsole getragen werden, die wiederum unter anderem den kurzen Schaltknauf aufnahm. Mit Sitzposition und Lenkrad gemeinsam sollte alles die für mich, also für eine Körpergröße von 1,70 Meter, genau zugeschnittene Position erhalten. Einer der Vorteile, wenn man für sich selbst ein Auto baut. Für all die genannten Teile, Instrumentenschacht, Armaturenbrett, Mittelkonsole, darüber hinaus Sitzrückwand und schließlich die Radkästen, mussten Formen gebaut werden. Bei nur in eine Richtung gebogenen Teilen, ich nenne sie mal gerade Teile, wie das Armaturenbrett, die Sitzrückwand und die Radkästen, bestanden die Formen aus Holz und dünnen Holzplatten. Bei den sogenannten sphärischen Formen, also denen, die in zwei Richtungen gebogen waren, wie Instrumentenschacht und Mittelkonsole, nahm ich Gips als Werkstoff, der entsprechend modelliert werden konnte. Ein wichtiges Ziel für die Fertigung der GFK-Teile ist, dass deren Oberfläche immer glatt sein muss. Oft reicht eine einzige Form. Das ist dann die oben schon mal erwähnte Negativform. Solche Formen reichen also für die geraden Teile. Für die sphärischen Teile werden, wie schon beschrieben, die Formen aus Gips gebaut. Diese Formen entsprechen exakt dem GFK-Fertigteil. Eine solche Form wird dann auch als Positivform bezeichnet. Für die Herstellung des GFK-Teils muss von dieser Positivform zunächst noch eine Negativform abgenommen werden. Sie besteht in der Regel auch schon aus GFK. Letztere Methode, Positivform, Negativform, GFK-Fertigteil, ist sehr aufwendig. Wenn man aber die Negativform einmal hat, lässt sich schnell auch eine kleine Serienfertigung aufziehen.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Naja, Serienfertigung hört sich ziemlich hochtrabend an. In meinem Fall habe ich natürlich damals nicht daran gedacht. Nur, auch für ein einziges Exemplar, was man braucht, ist die Fertigung über Positivform und anschließend an Negativform nicht zu umgehen, wenn man ein hervorragendes Ergebnis haben möchte. In diesen sauren Apfel zu beißen und die Mühe und Arbeit nicht zu scheuen, zahlt sich also aus. Bevor ich mit der Karosserie anfangen konnte, waren alle die vorher genannten Teile zu fertigen. Für die Radkästen verwendete ich die Form, eine Negativform, dafür viermal. Für die beiden Seiten des Armaturenbretts konnte ich die dazugehörige Form auch zweimal verwenden. Sie sind rechts und links gleich. Die Rücksitzwand benötigte nur eine Negativform aus Holz. Instrumententunnel und Mittelkonsole wurden mit der aufwendigen Methode über Positivform und Negativform hergestellt. Übrigens die gleiche Methode, mit der auch später die Karosserie hergestellt werden wird. Bevor ich mich im nächsten Beitrag der Herstellung dieser Karosserie widme, noch eine kleine Geschichte. Auf einem der Bilder aus der damaligen Zeit, das war im Herbst 1967, ist meine Mutter zu sehen, wie sie in dem halbfertigen Auto sitzt. Deutlich zu sehen sind auch die Speichenräder, auf denen das Fahrgestell damals rollte. Die Geschichte erzählt, wie es zu diesen Speichenrädern gekommen war. Wochen vorher hatte mir meine Mutter wegen des nahenden Winters 400 Mark in die Hand gedrückt, ich solle mir in Düsseldorf mal einen schönen Wintermantel kaufen. Den hätte ich nötig. Ich fuhr tatsächlich nach Düsseldorf, blieb aber im Ausstellungsraum von Erich Bitter hängen. Erich Bitter hatte das, was ich noch vorhatte, schon gemacht. Er hatte sein erstes Auto schon gebaut und stellte es in einem Showroom an der Berliner Allee aus. Hatte mit Erich natürlich ein sehr interessantes Gespräch. Außer dem Auto standen dort im Ausstellungsraum noch vier Speichenräder an der Wand mit Flanschen zur Befestigung. Ich kaufte sie Erich Bitter ab für genau diese 400 Mark. Kam also ohne Wintermantel nach Hause. Diese Speichenräder würden wegen der Flanschbefestigung nie den Segen des TÜV erhalten. Das war mir schon klar. Außerdem waren sie nur 4,5 Zoll breit. Aber sie sahen verdammt gut aus. Sie blieben rund 4 Jahre lang montiert.
Sie hörten die dritte Folge der Serie Berardino, ein Junge und sein Autotraum. Erlebt und gesprochen von Johannes P. Paulussen, Neuss. Der Beitrag wird am Samstag um 13 Uhr wiederholt. Zusätzlich stehen die Folgen interessierten Hörern im Senderarchiv von Radio Oldtimer zum Nachhören zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.berardino.com. Ihre Gedanken und Fragen zur Sendereihe richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse berardino@web.de. In einer Woche hören Sie an der gleichen Stelle den vierten Beitrag unter dem Titel »Das größte Einzelwerk des Projekts – die Herstellung der Karosserie«.
Radio Oldtimer – die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.